Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute zu Gast Michael Bücker, Professor, Gründer und Berater. Herzlich willkommen, Michael.
Danke für die Einladung.
Ja, Michael, du sitzt ja in Münster, so wie ich, und wir können uns trotzdem nicht sehen. Das ist eben das Problem mit Corona, sehr schade. Aber ich freue mich sehr, dass es heute klappt.
Ja, ich mich auch. Also wie gesagt, demnächst müssen wir uns mal auf einen Kaffee treffen, aber jetzt zur Zeit geht das ja leider noch nicht.
Ja, das holen wir auf jeden Fall nach. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, du bist Professor, nämlich Professor für Data Science an der Fachhochschule in Münster und hast davor reichlich praktische Erfahrung gesammelt. Du warst fast 7 Jahre bei McKinsey und hast verschiedene Startup-Beteiligungen noch. Vielleicht fangen wir ruhig damit direkt an, mit der Professur und deinen Aufgaben dort. Was machst du als Professor an der Fachhochschule Münster? Ich würde vermuten, Forschung ist da nicht im Fokus, sondern eher die Lehre. Stimmt das?
Nicht ganz. Also Forschung ist schon auch eine der Säulen von dem, was so ein Fachhochschulprofessor macht. Natürlich nimmt die Lehre sehr viel Zeit ein, aber zu diesen drei Säulen gehört eben die Lehre, neben Lehre und Forschung dann zusätzlich auch noch der Transfer, also Vermitteln von Wissen in die Industrie hinein. Das heißt, das sind so die drei Säulen von dem, was man der FH macht, wo tatsächlich die Lehre natürlich einen großen Teil einnimmt. Ich bin außerdem Mitglied im Institut für Prozessmanagement und digitale Transformation, das IPD. Das ist ein Institut an der FH Münster, bestehend aus 12 engagierten Professoren, all ihren Doktoranden und Mitarbeitern. Und wir sehen uns dort als Partner der regionalen Wirtschaft und die dann in praxisnahen Fragen zu Prozessmanagement und digitaler Transformation zu unterstützen. Und zwar durch sehr praxisnahe Forschung, durch dann Transfer, also Transferprojekte, Beratung, aber auch durch verschiedene Weiterbildungsprogramme. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Weiterbildungsprogramm, das heißt Business Analytics, wo wir eben den Unternehmen eben auch aufzeigen wollen, wie sie Mehrwert aus ihren Daten schöpfen können.
Und die Themen, wenn wir das mal vergleichen mit den Themen, die du bearbeitet hast in deiner McKinsey-Zeit, wo ist da der Überlapp? Vielleicht erzählst du da auch gerne nochmal, wie du überhaupt hier zu diesen Thematiken gekommen bist und zu deiner Professur letztlich.
Genau, also ich bin eigentlich direkt nach meiner Promotion in Statistik bei McKinsey gelandet, in deren Analytics-Abteilung. Damals, als ich dort angefangen bin, gab es in Düsseldorf so ein kleines Analytics-Hub, das hauptsächlich die Aufgabe hatte, die Beraterteams, die überall in der Welt herumgeschwirrt sind, mit bei Themen zu helfen, die jetzt so ein normales Beraterteam dann nicht mehr lösen konnte, wo es einfach zu komplexe Methoden notwendig waren oder wo es eben zu große Datenmengen gab, die man dann analysieren sollte. Und das habe ich eine Weile gemacht, viel in Düsseldorf aus dem Büro heraus, dann eben remote unterstützt, aber dann auch irgendwann immer mehr vor Ort und bin dann irgendwann auch in so eine Beraterrolle gewechselt, in der ich dann eben datengetriebene Projekte geleitet habe. Und das habe ich in verschiedenen Industrien gemacht. Ich war da jetzt nicht an irgendeine industrielle Practice dort gebunden, sondern habe halt natürlich schon viel in gewissen Industrien gemacht, viel im Automobilbereich, Einzelhandel, Telekommunikation, das waren so meine drei Schwerpunkte, aber auch sonst ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Und in den Anwendungen habe ich dann hauptsächlich Marketing-Themen bearbeitet, also alles, was irgendwie mit Customer Lifecycle Management zu tun hat, Recommendation Engines gebaut, das klassische Customer-Churn-Problem für Unternehmen gelöst. All diese Dinge waren Themen, an denen ich bei McKinsey gearbeitet hatte. Und das sah dann in der Regel so aus, dass ich dort mit eben kleineren Teams vor Ort war bei den Klienten, habe mit teils Data Scientists, teils Beratern dann an diesen Themen gearbeitet. Und wir haben in der Regel tatsächlich die die Probleme dann eben so gelöst, dass die Lösung später auch bei den Klienten dann vor Ort integriert werden konnte, sodass sie halt auch eine dauerhafte Lösung nutzen konnten.
Das war bis Februar 2018 und dann ging es ja von dort aus in die Professur an der Fachhochschule in Münster. Jetzt hatte ich ja mich vor allem auch so für den Überlap interessiert, thematisch. Sind das Themen, die immer noch aktuell sind für dich? Also vor allem diese Marketing-Themen, Recommender-Systems und diese Themen, die du aus der Praxis kanntest?
Genau, also mich interessieren vor allem Anwendungen von Statistik, maschinellem Lernen, Datenanalysen in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Das ist das, was ich eigentlich jetzt auch in meiner Professur weitermache. Also meine Professur für Data Science ist angesiedelt am Fachbereich Wirtschaft. Das heißt, ich unterrichte Data Science für BWL-Studenten und Studentinnen und möchte denen eben nahebringen, wie man Daten nutzt, um unterschiedlichste Problemstellungen in Unternehmen zu lösen. Und das fängt relativ klein an bei dem Schlagwort, das man heute häufiger hört, Data Literacy. Also zunächst mal jeden auf ein bestimmtes Level zu bringen, Daten zu verstehen und damit arbeiten zu können. Führt aber auch so weit, dass ich dann später in den Erweiterungsmodulen, dass die Studierenden, die dann diese Module bei mir besuchen, tatsächlich selbst Machine Learning Modelle bauen, um dann wirklich ganz konkrete Fragestellungen zu lösen. Genau, also das heißt, jeder, der dann diesen Ausbildungstrack sozusagen bei mir durchlaufen hat, hat nachher grundlegende Fähigkeiten in Data Science und kann selbstständig solche Projekte auch bearbeiten.
Und tatsächlich BWLer in erster Linie?
Genau, also BWLer und Wirtschaftsinformatiker.
Okay, ja, weil dann das Thema Data Literacy ja, hätte ich jetzt erwartet, nur ein Aspekt ist, sondern vielleicht auch das ganz technische, also Programmierkenntnisse. Sind die vorhanden bei vielen dieser Studenten?
Nein, also die meisten erlernen dann die erste Programmiersprache in meinen Kursen. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Wirtschaftsinformatik-Vorlesung, die auch verpflichtend ist für alle, in der eben so ein bisschen Visual Basic gelehrt wird am Anfang des Studiums. Und bei mir gibt es dann eine Vorlesung, in der ich die Programmiersprache R beibringe. Und die verwende ich dann in den anderen Vorlesungen, die ich auch noch anbiete, um dann zum Beispiel mithilfe dieser Programmiersprache verschiedene Probleme zu lösen. Also dann bekommen die Studierenden typischerweise ein Projekt, das wir so semesterbegleitend gemeinsam bearbeiten und zusätzlich ein Projekt, das sie dann eben als Hausarbeit und als Prüfungsleistung bearbeiten. Das sind dann Datensätze, die teils aus der Praxis, teils aus den verschiedenen Plattformen, wo man eben so Datensätze herbekommt, stammen mit einer konkreten Aufgabenstellung, also zum Beispiel Betrugserkennung im Onlinehandel. Da gibt es dann eben einen Datensatz, wo man eben alle möglichen Merkmale von Einkäufen in einem Onlineshop hat, plus eine Zielvariable, ob der Kunde am Ende seinen Einkauf auch bezahlt hat oder versucht hat, den Händler zu betrügen. Und dann ist eben die Aufgabe, da ein Modell zu erstellen, das das automatisch erkennt, sodass man dieses Modell nachher im Online-Shop integrieren kann, um zu entscheiden, welche Bestellung verarbeitet man oder nicht, beziehungsweise welche Zahlungsmethode bietet man welchem Kunden an.
Das heißt, deine Studenten bearbeiten dann auch ein ganz konkretes Problem am Ende.
Genau.
Okay, sehr schön. Ist denn die Idee dabei auch, dass dann einige dieser Studenten als Data Scientist später arbeiten oder eher in der Kommunikation mit Data Scientists kompetenter werden?
Tatsächlich mache ich in der Regel so gegen Ende des Semesters eine kleine Umfrage und frage dann nach, ob diejenigen, die diesen Kurs dann besucht haben, ob sie sich vorstellen könnten, nach ihrem Bachelor in dem Bereich weiterzumachen und sich zu vertiefen und tatsächlich Data Scientist zu werden. Und in der Regel gehen dann so die Hälfte der Hände hoch. Und das ist so die Quote, die ich meistens habe. Und es gibt tatsächlich dann auch einige Studierende, die im Anschluss dann irgendeinen Master in Data Science oder verwandten Gebieten draufsatteln. Tatsächlich war das gar nicht immer so richtig meine Intention, sondern ich sehe auch eine wichtige Rolle, die eben Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit einem gewissen Schwerpunkt in Data Science, die die erfüllen können, ist eben dieser Link zwischen den, den eigentlichen Business-Anwendern und den Data-Nerds, sage ich jetzt mal. Das heißt, so diese Brücke, bei McKinsey haben wir das immer Translator genannt, also die Übersetzer zwischen dem eigentlichen Business-Problem und dem Datenproblem. Mhm. Oder nicht dem Datenproblem, sondern dem Machine Learning oder der Analysetechnik. Tatsächlich war das zumindest aus meiner McKinsey-Erfahrung immer tatsächlich eine große Lücke, die ich immer wieder überall beobachtet habe, dass es eben schwierig ist, diese Rolle zu besetzen. Zum einen gäbe es natürlich eine Möglichkeit, dass man jemanden, der irgendwie Data Scientist ist, vielleicht einen IT- oder Mathe-Hintergrund hat, in diese Rolle hinzubewegen. Da ist es tatsächlich oft so, dass viele der Personen, die halt dann so sehr technisch arbeiten und wirklich an Data Science Spaß haben, gar kein Interesse daran haben, solch eine Rolle auszufüllen, weil sie vielleicht gar nicht unbedingt, so Managementaufgaben übernehmen wollen und so ein Projekt leiten wollen. Genauso ist es aus der anderen Richtung, wenn man jetzt einen reinen Experten aus einer bestimmten Domäne hat, dass es da manchmal an nötigem Hintergrund fehlt, sich wirklich so tief in diese Data Science-Themen einzuarbeiten, dass das aus der Richtung auch schwierig ist. Und meine Idee war eben, in diesem Studiengang BWL zumindest einen Grundstock an Fähigkeiten beizubringen aus dem Bereich Data Science, sodass die Absolventen nachher genau diese Lücke füllen können. Aber tatsächlich gibt es immer wieder dann einige, die sich dann entscheiden, komplett diesen Weg einzuschlagen und dann wirklich auch so einen Master noch zu studieren.
Okay, also je nach Vertiefung dann und je nach eigener Neigung. Aber klar, diese Translator-Rolle ist eine, die sehr wichtig ist. Und meines Wissens ist auch McKinsey da noch relativ vor kurzem erst drauf gekommen. Also es gibt noch nicht allzu viele Jahre diese Rolle des Translators, ne?
Ja, also ich glaube, bestimmt 5, 6 Jahre müsste es die inzwischen geben. Tatsächlich habe ich zu meiner Zeit bei McKinsey selbst auch ein bisschen daran mitgewirkt, diese Translator auszubilden. Also es gab tatsächlich so ein einwöchiges Ausbildungsprogramm, das wir aufgesetzt haben, mit dem man die Engagement Manager, also die normalen Projektleiter, wie sie bei McKinsey heißen, denen eben das 101 in Data Science beigebracht hat, damit sie eben solche Data Science-Projekte oder datengetriebenen Projekte leiten können, damit sie halt wissen, wie arbeite ich richtig mit Data Scientists zusammen. Also die haben eben nicht nur methodisches Wissen beigebracht bekommen, also was sind eigentlich Machine Learning-Modelle, wie funktionieren die, was gibt es für Datentypen und so weiter, sondern die haben neben diesen Kenntnissen, die man natürlich auch nicht komplett in einer Woche vermitteln kann, zusätzlich auch mit an die Hand gegeben bekommen, was sind eigentlich Use Cases, wie ist so ein Team optimalerweise aufgebaut, auch dann eher auf der Ebene, wie arbeitet so ein Team idealerweise zusammen, was gibt es da für Rollen, wer übernimmt welche Aufgaben. Das heißt, das war schon sehr, sehr breit gestreutes Training. Und natürlich, wie gesagt, es ist halt schwierig, in so einem kurzen Training alles zu vermitteln, was man da braucht. Und da wäre jetzt meine Hoffnung, dass man in einem Studium, wo man dann über mehrere Semester solche Vorlesungen besuchen kann, sich noch besser darauf vorbereiten kann.
Okay, bevor wir vielleicht darauf eingehen, noch ein Kommentar, weil ich selber jetzt festgestellt habe, dass doch recht viele Data Scientists sich zunehmend für diese wirtschaftliche Seite interessieren. Und aus dieser Beobachtung heraus hatte ich quasi postuliert oder mal einen Blogpost und einen Podcast mal dazu veröffentlicht, dass Data Scientists sich zunehmend entweder so als Strategen positionieren oder als Entwickler, also sehr technisch unterwegs sind, fast schon Richtung Engineering gehen oder eher die strategische Schiene einschlagen. Natürlich kann man das nicht so binär sehen, da gibt es auch verschiedenste Begrifflichkeiten sicherlich. Aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, bevor wir dann auch thematisch noch weiter einsteigen, nochmal deine Sicht darauf. Jetzt, das passt, glaube ich, ganz gut. Dieser Split, also jetzt mal aus Sicht eines Data Scientists, siehst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass wir das zunehmend sehen werden, dass auch Data Scientists sich dann eher fragen, ja, möchte ich jetzt Richtung Engineering gehen, weil die Anforderungen in Automatisierung etc. so zunehmen, dass die Best Practices alle angewendet werden müssen aus der Softwareentwicklung? Ja, möchte ich das machen oder interessiere ich mich doch eher für die strategischen Business-Fragen vielleicht?
Ich glaube, es gibt tatsächlich eine Unterscheidung wie technisch beziehungsweise problemorientiert man arbeitet. Also ist man eben sehr auf der technischen Ebene und interessiert sich sehr dafür, wie funktionieren Algorithmen, wie löse ich jetzt dieses Problem statistisch am besten, was ist die beste Methode oder vielleicht sogar selbst eine Methode zu entwickeln. Oder die andere Seite, wo man eben die andere Richtung hat, wo man sich eher daran interessiert, ein konkretes Problem zu lösen und eher irgendwie wirklich strategisch dran geht. Das ist, glaube ich, schon, sind schon, glaube ich, so zwei Pole von Data Scientists und man kann sich in die eine oder andere Richtung entwickeln, auch je nach Interesse. Was jetzt diese Entwicklungstätigkeit oder wie hattest du das genannt, den Schwerpunkt eben auf Softwareentwicklung. Da habe ich so die Erfahrung, dass es tatsächlich ein bisschen auf den Hintergrund des Data Scientists ankommt. Data Scientists sind ja jetzt nicht, oder zumindest in der Vergangenheit gab es relativ wenige Data Science Studiengänge. Das heißt, ein Data Scientist war eigentlich immer in irgendeiner Art ein Quereinsteiger. Das heißt, hat entweder irgendwas Mathematisches studiert, Mathematik, Statistik, vielleicht irgendwas in Richtung Informatik, also entweder Wirtschaftsinformatik oder wirklich Informatik. Ich habe aber auch viele Data Scientists kennengelernt, die aus anderen Richtungen kommen, Biologen, Chemiker, Ingenieure. Das heißt, die vielleicht in ihrer Promotion oder in ihrem Studium viel mit Daten gearbeitet haben, um ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu verfassen, denen es da unglaublich viel Spaß gemacht hat und die sich dann dort vertieft haben. Und ich glaube, wie nah man jetzt an einem Softwareentwickler ist, zumindest zum Startpunkt seiner Karriere, hängt halt ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Und die Data Scientists, die also aus der Richtung Informatik dort reingerutscht sind, die haben dann natürlich schon eher auch einen Hintergrund oder sind eben dieser Softwareentwicklungstätigkeit näher und haben deswegen dort auch eher den Fokus. Und jetzt vielleicht jemand, der Statistiker ist wie ich, den interessieren eben vielleicht eher Modelle und wie findet man irgendwie die beste Methode oder einen sinnvollen Algorithmus, um bestimmte Probleme zu lösen. Und ich glaube, in der Entwicklung kann es dann immer in alle Richtungen gehen, je nach Interesse. Also zum Beispiel die Data Scientists, die eher aus der Statistik kommen, die müssen sich natürlich bestimmte Fähigkeiten in der Softwareentwicklung auch aneignen. Und je nachdem, wie stark einen das interessiert, kann man sich dann da immer weiter vertiefen und dann tatsächlich zu so einem Engineer werden. Genau, also das heißt, ich glaube, es gibt, wie gesagt, die beiden Pole. Bin ich eher der Manager oder Problemlöser oder eher der Techniker? Und in der anderen Richtung gibt es dann auch noch zwei Pole, wie die dann eher daher rühren, was man für einen Hintergrund hat.
Okay, ja, das macht Sinn. Also klar, der Hintergrund ist sehr wichtig, wie technisch der war. Vor allem natürlich mit Informatik liegt das Engineering sehr nahe. Ich hatte nur so die Entwicklung gesehen, dass wir da eine Zunahme haben in dieser Spezialisierung. Also dass dort tatsächlich jetzt zunehmend die Frage besteht, werde ich eher ein Engineer als Data Scientist und lerne alle diese Best Practices oder richte ich mich eher strategisch aus? Ne?
Ja, ich glaube, das rührt wahrscheinlich auch daher, dass es jetzt irgendwie relativ lange viele Data Science Projekte gab, die eher so einen Prototypen-Charakter oder Proof-of-Concept-Charakter hatten und es jetzt immer wichtiger wird, diese Dinge auch nachhaltig zu gestalten und deswegen diese Softwareentwicklungsfähigkeiten immer wichtiger werden.
Genau, in Produktion bringen ist da das Stichwort.
Genau.
Ja, nee, absolut. Und genau das ist das Problem auch so ein bisschen mit dem Quereinstieg natürlich, dass man da so ein bisschen alles und nichts hat. Es war lange Zeit so ein bisschen Wilder Westen eigentlich, könnte man sagen, Data Science. Und da hat man von allen möglichen Disziplinen Leute gehabt und auch irgendwie erwartet, dass Data Scientists alles können, also so Schweizer Taschenmesser-mäßig unterwegs sind. Und jetzt anscheinend, ja, wird das Ganze ein bisschen reifer, ne? Und du bist natürlich da federführend aktiv in der Ausbildung. Jetzt ist es ja so, dass Data Science unglaublich attraktiv immer noch ist. Betitelt wurden ja Data Scientists als diejenigen mit dem sexiesten Job unseres Jahrhunderts. siehst du auch so einen Run jetzt bei dir, wenn du mal so die Zahlen vielleicht dir anschaust an Studenten, die sich interessieren für das Thema?
Also zum einen ist natürlich irgendwie alles, was mit Mathe und Statistik zu tun hat, jetzt bei dem klassischen BWL-Studenten wahrscheinlich nicht, da schlägt nicht direkt das Herz höher. Allerdings mache ich das auch in der Regel, dass ich zu Anfang des Semesters einmal kurz abfrage, warum sind Sie jetzt eigentlich in diese Vorlesung gekommen? Denn die Vorlesungen, die ich dann in den höheren Semestern halte, die sind auch Wahlfächer. Das heißt, die Studierenden entscheiden sich dann freiwillig dafür, sich dort zu vertiefen, um zu erfahren, genau warum, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Und was ich dann eben am meisten höre, ist, dass das schon den Studierenden eben auch bewusst ist, dass das ein Zukunftsthema ist und dass das extrem wichtig wird, sein wird in der Zukunft und dass sie sich deswegen dort fortbilden wollen und eben auch interessiert sind und ja eben das auch als Karrierechance begreifen. Genau daher glaube ich, diese Vorlesungen auch immer ganz gut besucht sind, obwohl sie eben jetzt nicht die klassischen Lieblingsfächer von Studierenden der BWL sind.
Wenn du gut besucht sagst, was ist so die Größenordnung? Wie viele Studenten sind das?
Das hängt tatsächlich vom Semester ab, immer so zwischen 20 und 50 von ungefähr 150 Studenten, okay, die es insgesamt in dem Studiengang pro Semester gibt.
Okay, das ist ja schon eine gute Menge, okay. Ja, vielleicht noch eine letzte generelle Frage, bevor wir dann thematisch einsteigen. Du hattest ja betont, Forschung ist auch ein Teil, so prozentual. Wie könnte man sich das vorstellen jetzt, Lehre, Forschung und noch weitere Themen?
Naja, offiziell, also es sollte eigentlich so ungefähr 50-50 sein, Forschung und Lehre. Tatsächlich ist das Lehrdeputat für einen Fachhochschulprofessor relativ hoch, also wesentlich höher als an der klassischen Universität, sodass da tatsächlich nicht so oft sehr viel Zeit für Forschung bleibt. Mir macht es allerdings immer noch Spaß, weswegen ich da schon einiges an Zeit für aufwende. Das verlagert sich dann häufig eben in die vorlesungsfreie Zeit, wo dann eben ein bisschen mehr Flexibilität ist, sodass ich jetzt so wirklich gar nicht sagen könnte, pro Woche sind es irgendwie 2 Tage oder so. Wahrscheinlich ist es über das komplette Jahr hinweg ungefähr der Anteil, aber es ist eben sehr unterschiedlich im Semester oder in der vorlesungsfreien Zeit.
Okay, ja, du hattest ja schon angesprochen auch noch, welche Themen dabei interessant sind, also aus Forschungssicht, Transfersicht, Lehre. Jetzt habe ich gesehen, dass du dich zum Beispiel auch interessierst für das Thema Explainable AI. Das ist ja auch ein sehr heißes Thema aus Forschungssicht auf der einen Seite. Da passiert sehr viel, aber auch aus Anwendersicht natürlich. Und da wahrscheinlich aus zweierlei Gründen. Einmal, weil man Modelle besser verstehen möchte, also sozusagen Data Science intern. Aber dann auch in der Kommunikation mit den Business-Usern ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man gewissermaßen nicht mehr dieses Blackbox-Problem hat, sondern auch ein bisschen mehr erklären kann. Ja, wie siehst du denn da die Bedeutung von Explainable AI jetzt konkret in der Praxis?
Also tatsächlich ist meine Erfahrung, dass es immer wichtiger wird. Man muss sich halt anschauen, dass Explainable AI oder Explainable Machine Learning, je nach Schwerpunkt, natürlich aus verschiedenen Gründen benötigt wird. Also wie du schon richtig gesagt hast, zum einen für den Modellierer, also derjenige, der eben die Modelle baut, der muss sich natürlich selbst immer oder muss seine Modelle ja evaluieren und verstehen. Evaluation kann man eben rein statistisch machen, indem man sich irgendwelche Kennzahlen anschaut und sagt, okay, meine Vorhersagegüte ist so und so. Aber auch dazu gehört eben auch, Dinge zu plausibilisieren und zu verstehen, macht jetzt dieser Zusammenhang, den mein Modell erkannt hat, macht der überhaupt inhaltlich Sinn? Oder ist das vielleicht irgendeine Scheinkorrelation oder irgendetwas, das ich eigentlich nicht in meinem Modell haben möchte? Das heißt, um als Modellierer sicher zu sein, dass das, was man dort macht, Sinn macht, sollte man eben alleine deshalb schon solche Methoden verwenden. Dann, wie du auch gesagt hattest, ist es natürlich auch für den Anwender wichtig. Man sieht eben in vielen Anwendungen, dass die Akzeptanz durch die Anwender dieser Methoden extrem wichtig ist. Da fallen mir so Beispiele ein aus dem B2B-Kontext. Also wenn ich zum Beispiel für eine Vertriebsmannschaft von so einem B2B-Unternehmen Empfehlungen mache, was die als nächstes tun sollen, also sprich vielleicht mal mit diesem Kunden oder verkauf diesem Kunden oder versuche diesem Kunden Produkt XY zu verkaufen, dann macht das so ein Vertriebler, lässt sich eben typischerweise nicht einfach von einem Computer sagen, was er als nächstes tun soll. Das heißt, er muss auch schon verstehen, wie kommen denn jetzt diese Vorschläge zustande, was passiert da eigentlich? Und daher muss man eben auch erklären können, was jetzt die Methode genau ausspuckt. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich, das auch, glaube ich, immer wichtiger wird. Das sind nämlich regulatorische Anforderungen bezüglich jetzt Transparenz oder auch vor allem Verhinderung von Diskriminierung. Da fällt mir mal dieses Beispiel auf, das Ende letzten Jahres einmal groß durch die Presse gegangen ist, wo Apple vorgeworfen wurde mit seiner Apple Card, also die haben ja eine Kreditkarte herausgebracht, zusammen mit Morgan Stanley, glaube ich. Und da wurde denen ja vorgeworfen, dass die Vergabe von Kreditlimits für diese Kreditkarte mit Diskriminierung geschieht. Da gab es ein konkretes Beispiel, wo jemand eben getwittert hatte, meine Frau und ich, wir haben alles gleich, uns gehört irgendwie zusammen das Haus, wir haben Zugriff auf dieselben Konten. Meine Frau hat sogar einen besseren Job, wo sie mehr verdient als ich. Trotzdem habe ich eben bei dieser Kreditkarte einen höheren Kreditrahmen bewilligt bekommen als sie. Das heißt, einziges Entscheidungskriterium oder Unterscheidungskriterium zwischen uns kann ja eigentlich nur das Geschlecht gewesen sein. Das heißt, hier wird diskriminiert. Da hat, glaube ich, sogar Steve Wozniak noch geantwortet, ja, das ist bei uns genauso passiert. Das heißt, selbst einer der Gründer von Apple hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Und das, beziehungsweise das, was ich eigentlich noch viel schlimmer in diesem Fall fand, war dann die erste Antwort, die ich dann gelesen hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie von Apple oder von Morgan Stanley kam. Zumindest lautete die in etwa, naja, wir haben halt Algorithmen, die diese Kreditrahmen bestimmen und deswegen ist es nicht diskriminierend. Und das ist natürlich ganz sicher nicht so. Also auch Algorithmen können diskriminieren und die Antwort ist dann natürlich nicht ausreichend, sich hinter Algorithmen zu verstecken und zu sagen, wir verstehen halt selbst nicht, was da passiert, das ist eine Blackbox und deswegen können wir auch nichts daran tun. Und ich glaube, da wird in Zukunft, zum einen wird es eben strengere regulatorische Anforderungen geben, also die EU macht da gerade sogar schon erste Schritte in die Richtung. Also jetzt gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Wochen, glaube ich, ist so ein sind so Ethics Guidelines von der EU ausgegeben worden bezüglich künstlicher Intelligenz, wo sie eben so ein paar Richtlinien aufstellen, was man eigentlich beachten soll, wenn man eben mit solchen Systemen arbeitet. Das ist bisher noch nichts Verbindliches, sondern sind eher Empfehlungen oder Guidelines, aber ich denke, irgendwann wird das wahrscheinlich auch mal in Gesetzestexte gegossen und dann wirklich verbindlich. Mhm. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass auch irgendwann der öffentliche Druck steigt, dass eben sowas wie das, was bei Apple passiert ist, naja, tatsächlich auch vielleicht einen nachhaltigen Image-Schaden mit sich bringt und damit der Druck auf Unternehmen wächst, hier transparenter zu werden.
Okay, also tatsächlich eher Ethical AI oder Human-Centric AI oder wie man das auch nennen mag. Das sind so für dich die großen Themen, wenn du an Explainable AI denkst.
Genau, die sind wichtig. Ich glaube, es gibt ja, wie gesagt, sehr viele Gründe, warum es wichtig ist. Zum einen eben aus ethischen Gründen, aber auch regulatorische Anforderungen oder Akzeptanz durch Anwender. Das sind alles wichtige Bereiche. Also ich habe da an einem Thema gearbeitet, zusammen mit ein paar Kollegen, wo wir uns das Ganze mal angeschaut haben für die Kreditvergabe bei Banken. Tatsächlich ist es heute immer noch so, dass viele Banken, wenn sie Kreditentscheidungen treffen, die natürlich basierend auf Modellen oder modellgestützt machen. Das heißt, sie bestimmen so Ausfallwahrscheinlichkeiten für einen Kredit basierend auf verschiedenen Eigenschaften des Kunden. Und tatsächlich werden da heute noch sehr, sehr einfache Methoden eingesetzt. Also im Wesentlichen fast überall mit Modelle wie eine logistische Regression. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Modelle vom Regulator akzeptiert sind, weil sie verständlich sind, weil man da eben anhand der Koeffizienten ablesen kann, wie die einzelnen Merkmale in diesem Modell wirken und man eben relativ einfach sicherstellen kann, ob dieses Modell jetzt eben diskriminiert oder nicht. Und tatsächlich, also was wir uns dann angeschaut haben, ist, naja, durch diese Verwendung von relativ alten Techniken oder alten Modelltypen verschenkt man vielleicht ein bisschen Potenzial und man könnte, wenn man Machine Learning anwenden würde, wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen. Und wir haben dann eben untersucht, ob man oder inwiefern man eben mit den Methoden, die es heute so gibt, in diesem Explainable AI-Bereich ähnliche Erklärungsgrade erreichen kann. Und tatsächlich ist das nicht ganz unproblematisch, aber man kann eben tatsächlich auch solche Modelle gut aufbrechen und verstehen, wie einzelne Merkmale wirken und sehr detailliert verstehen, was in diesen Modellen passiert.
Ja, okay, das ist natürlich krass, dass so ein Fall Kreditvergabe, das betrifft ja unzählige Menschen, fast jeden von uns, dass dort veraltete Modelle am Werke sind. Das ist natürlich schon echt krass.
Ja, wobei es ist ja tatsächlich zum Schutz der Personen, die davon betroffen sind, denn diese Modelle sind dadurch sehr verständlich. Es gibt auch noch einen anderen Grund, also die solche Modelle müssen halt vom Regulator auch zugelassen werden. So ein Zulassungsprozess, der kann ziemlich aufwendig sein. Da muss man also wirklich detailliert zeigen, wie dieses Modell funktioniert und dass es eben nicht diskriminierend ist und alle Datenschutzrichtlinien und so weiter eingehalten werden. Das heißt, wäre auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, jetzt alles ständig neue Modelle zu erstellen, um die dann zu verwenden.
Okay, also Akzeptanz und Vertrauen ist natürlich ganz, ganz wichtig und eben nicht nur Anwender, sondern du hast ja hier gerade sehr schön auch gezeigt, letztlich Konsument, wenn man so will, ne? Der muss natürlich auch dem Ganzen vertrauen. Jetzt ist natürlich das Problem häufig auch diese Angst, die mitspielt beim Thema KI, also jetzt konkret Business-User wollen natürlich ihre Expertise weiterhin behalten oder wirklich auch in der Anwendung letztlich sehen und nicht ersetzt werden durch eine AI, auch nicht teilweise in ihrer Bedeutung ersetzt werden. Jetzt haben wir natürlich auch das Thema mit Corona, New Work, ganz groß. Mhm. Ist das ein bisschen zu weit hergeholt oder hängt das auch zusammen, KI und New Work?
Na, da gibt es tatsächlich Zusammenhänge, denn wie du schon richtig gesagt hast, es gibt nun mal Tätigkeiten, die vielleicht heute schon von Algorithmen besser gelöst werden können als von Menschen. Und da habe ich vor kurzem auch mal eine Studie gelesen, ich glaube, die war tatsächlich auch von ein paar ehemaligen Kollegen vom McKinsey Global Institute, wo tatsächlich sehr viele Berufsfelder untersucht wurden und jeder Beruf wurde in verschiedene Tätigkeiten unterteilt. Und diese Tätigkeiten wurden dann analysiert und ermittelt, kann KI diese Tätigkeiten oder Menschen in diesen Tätigkeiten ersetzen. Und das ist tatsächlich der Fall. Also ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr genau, aber es gab wirklich einen Großteil dieser Tätigkeiten, die eben durch menschliche Tätigkeiten ersetzt werden können. Und das heißt nicht immer, dass ein gesamtes Berufsfeld dadurch verschwindet. Also es war dann eben häufig so, dass vielleicht 50% der Tätigkeiten maschinell erledigt werden können und 50% eben immer noch besser durch Menschen. Und ja, natürlich würde das oder führt das eben irgendwann zu Umbrüchen in der Arbeitswelt. Es gab ja sogar schon, es gab ja mal Themen, bevor es Corona gab, die heiß diskutiert wurden. Und da gab es ja tatsächlich mal die große Befürchtung, dass irgendwann menschliche Arbeit gar nicht mehr notwendig ist, beziehungsweise vielleicht irgendwann nicht mehr genügend menschliche Arbeit für alle da ist. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so passieren wird. Ich glaube ja, dass immer noch viele Aufgaben bleiben werden, die eben von Menschen besser erledigt werden können als von Maschinen. Also alles, was irgendwie mit echter Kreativität, was irgendwie mit Führung und so weiter zu tun hat, das sind halt einfach menschliche Aufgaben. Es gibt tatsächlich Aufgaben, die einfach von Maschinen besser erledigt werden können. Sowas wie Mustererkennung, Vorhersagen, alles, was wir heute schon mit Machine Learning oder AI machen. Und es gibt aber, glaube ich, auch Bereiche dazwischen, also Dinge, wo sich Mensch und Maschine irgendwie ergänzen. Wo also das Zusammenspiel irgendwie sinnvoll ist. Also da kann man dann sowas denken wie der Arzt, der eben unterstützt wird, der sich eben Röntgenbilder zwar schon noch anschaut, aber direkt von irgendeiner künstlichen Intelligenz Hinweise bekommt, was er sich vielleicht genauer anschauen sollte. Mhm. Das heißt, werden wahrscheinlich viele menschliche Tätigkeiten einfach noch bleiben, die aber dann eben durch Maschinen unterstützt werden. Oder andersrum, Maschinen werden vielleicht auch unterstützt durch Menschen. Also es gibt dann ja so eine Feedbackschleife, wenn der Arzt eben dann sich diese Röntgenbilder nochmal genauer anschaut, unterstützt er damit ja auch die Maschine, den Algorithmus zu verbessern.
Okay, also du würdest sagen, KI spielt eine ganz zentrale Rolle im New Work-Bereich.
Definitiv, genau. Da wird es also tatsächlich Umwälzungen geben. Ich glaube nicht, dass deswegen in Zukunft alle Menschen arbeitslos sind und Maschinen sämtliche Arbeit erledigen, sondern es wird einfach Veränderungen geben. wie auch zum Beispiel die Einführung des Computers in die Arbeitswelt Veränderungen mit sich gebracht hat. Aber deswegen sind ja auch nicht heute alle Menschen arbeitslos.
Aber jeder sollte dann sich wahrscheinlich auch mal in diesem Bereich, ja, sich weiterbilden, ne? Also Data Literacy hast du genannt, ist wahrscheinlich tatsächlich für quasi jeden Business-User in der Zukunft relevant, sich in diesem Bereich auch das eine oder andere sich zu geben, sei es als Lecture online in irgendeiner Form oder ja, eine Eigenlektüre.
Ja, ich glaube generell, wenn man sich überlegt, also dass irgendwie Daten in der Zukunft in eigentlich fast jedem Unternehmen immer mehr genutzt werden, dann gibt es ja gerade zwei Trends, die diskutiert werden. Also zum einen kann man halt versuchen, aus allen Menschen Datenexperten zu machen, sodass eben jeder diese Fähigkeiten hat, mit Daten zu arbeiten und das zu tun. Ich glaube nicht, dass man das hinbekommt. Also so eine Grund-Data Literacy ist, glaube ich, schon etwas, das man anstreben sollte, dass eben jeder ein gewisses Datenverständnis hat, genauso wie man eine Fremdsprache lernt. Andererseits wird jetzt eben nicht jeder Mensch irgendwann irgendwelche neuronalen Netze programmieren, das würde ja auch keinen Sinn machen. Also das ist eben so die eine Richtung, dass man eben die Bildung in Data Literacy erhöht. Und andererseits gibt es ja auch den Trend, dass man versucht, die Machine Learning-Methoden oder die technische Seite von Laien nutzbar zu machen. Also dass man, also es gibt ja dieses Stichwort AutoML, man hat irgendwie Engines, die automatisch ein Machine Learning-Modell bauen auf Knopfdruck. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und wird jetzt auch nicht in Zukunft jeden Data Scientist ersetzen. Aber das geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie man sozusagen den Input und Output für solche Techniken darbietet. Also zum Beispiel werden ja irgendwann die Ergebnisse von solchen Datenanalysen oder von Machine Learning vielleicht nicht mehr in sehr komplexer Form, die nur ein Data Scientist oder jemand, der Data Literate ist, versteht, sondern vielleicht auch in so einfacher Form über Sprache, dass man vielleicht irgendwie als Vertriebsmensch in einem Unternehmen eben nicht auf ein kompliziertes Dashboard schauen muss, wo man sich dann selbst herauslesen muss, was man jetzt am nächsten Tag tun soll oder was die Empfehlung aus den Daten ist, sondern dass man vielleicht eine Textnachricht bekommt, wo dann explizit eine Empfehlung drin steht, in natürlicher Sprache. Mhm. Das heißt, man kann sich eben dem von beiden Seiten nähern. Entweder wird eben jeder zum Datenexperten oder man gestaltet diese Produkte eben so, dass sie für Laien nutzbar sind.
Ja, also letzteres ist dieses Augmentieren, ne? Augmented Analytics ist da so ein Stichwort. Und das kann man sich dann eben so vorstellen, dass die AI, die KI, die künstliche Intelligenz, dann quasi im Hintergrund ist und eher unbemerkt den Menschen unterstützt. Ne? Und das ist vielleicht auch das Optimistische, das Positive, das man hier herausstellen sollte, dass der Mensch nicht in erster Linie ersetzt wird. Es werden zwar auch Jobs ersetzt, aber es sind eher die unterstützenden Dinge, die sozusagen hier eine Rolle spielen. Ne? Würdest du das so unterschreiben?
Genau, ja. Und es ist dadurch auch nicht so, dass jetzt irgendwie dadurch nur Jobs wegfallen oder ja eben Jobs wegfallen, die jetzt, sagen wir mal, ein niedriges Bildungsniveau erfordern, sondern ich glaube, das wird es auf allen Level geben. Also wie ich eben gesagt hatte, der Arzt, der eben Röntgenbilder lesen muss, der braucht natürlich viel Erfahrung und eine gute Ausbildung. Der wird jetzt, wie gesagt, auch nicht durch die künstliche Intelligenz ersetzt, sondern unterstützt. Und das gibt es aber auch zum Beispiel im Callcenter, wo der Callcenter-Mitarbeiter auf seinem Bildschirm direkt angezeigt bekommt, dieser Kunde hat das und das Problem und schlag ihm doch mal vor, das und das zu tun.
Mhm. Okay, ja, gerade Radiologen haben jetzt vermehrt eben die Möglichkeit, mit KI schneller, effizienter zu arbeiten. Also viele dieser Beispiele werden dann automatisiert abgehandelt, irgendwie 50-50 oder so, meinte Rasmus hier, der auch im Podcast einmal war. Die haben nämlich eine Lösung mit Merantix entwickelt, eben gerade für Radiologen. Das fand ich halt schon spannend. Ne? Also wenn man da natürlich die Hälfte schon automatisiert abhandeln kann mit hoher Genauigkeit, dann ist natürlich die Effizienz eben schon mal quasi verdoppelt. Ne? Und dann müsste man nur die schwierigen Fälle sich sozusagen anschauen. Von diesen Trends, die du beschrieben hast, von dieser ganzen Bewegung, das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Sind davon denn alle Unternehmen quasi betroffen? Wenn ich jetzt mal ganz konkret an den Mittelstand denke, was würdest du da sagen? Hat die künstliche Intelligenz da auch schon Einzug gehalten?
Ich glaube, man kann ich den ganzen Mittelstand über einen Kamm scheren? Ich glaube, es gibt da eben Unternehmen, die da schon sehr weit sind, andere noch nicht. Ich würde eher sagen, dass Unternehmen im Mittelstand wahrscheinlich tendenziell etwas hinter großen Konzernen hinterherhinken. Das ist aber auch, glaube ich, ganz natürlich. Also ich glaube, viele Unternehmen sind generell gerade eben in diesem Digitalisierungsprozess und versuchen erstmal ihre Prozesse zu digitalisieren. Dabei fallen dann viele Daten an und jetzt kommt dann so langsam der Zeitpunkt, wo die sich eben auch Gedanken machen, wie kann ich denn jetzt mein Geschäft mit diesen Daten besser machen? Also vom reinen Prozess digitalisieren zum Prozess optimieren über künstliche Intelligenz. Und ich glaube tatsächlich, dass im Gegensatz zu eben großen Konzernen, wie sagen wir jetzt mal die Deutsche Telekom oder andere Konzerne, die dann ihre riesigen Data Science Teams aufgebaut haben, die an allen möglichen Stellen Probleme für die lösen, ist ein ähnliches Modell für einen Mittelständler wahrscheinlich gar nicht machbar. Also kommt natürlich auch immer auf die Größe von den Unternehmen an. Es gibt natürlich Mittelständler, die so groß sind, dass sie sich wahrscheinlich so eine Abteilung leisten könnten. Aber ich glaube auch, dass es viele Mittelständler geben wird, die sich dann für solche Dinge extern Hilfe holen.
Okay, also dann quasi einen Berater reinholen oder sich quasi ein Beraterteam reinholen, aber nicht die Idee sollte dabei sein, in erster Linie im Digitalisierungsprozess sich dann eine eigene Unit aufzubauen. Also das kann man jetzt auch nicht pauschal beantworten, aber das siehst du jetzt nicht quasi in den allernächsten Jahren, jetzt erst recht nicht mit Corona, dass sich ein kleineres mittelständisches, mittelgroßes Unternehmen sich eine Data Science Abteilung aufbaut.
Ja, wie gesagt, also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird schon Unternehmen geben, die das tun können, die dann vielleicht 1, 2, 3 Data Scientists einstellen. Es hängt ja auch immer ein bisschen von dem Geschäftsmodell ab und was mit den Daten dann gemacht werden soll. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Unternehmen, die sehr irgendwie aus dem Maschinenbau oder die irgendwie komplizierte Herstellungsprozesse haben, dass bei denen halt sehr viel Potenzial im Bereich IoT liegt. Das heißt, die statten jetzt vielleicht alle ihre Maschinen mit Sensoren aus und würden dann eben natürlich versuchen, mithilfe dieser Sensoren ihre Produktionsprozesse zu optimieren, sowas wie Predictive Maintenance zu machen. Und da ist dann immer die Frage, gibt es jetzt ganz viele Use Cases, auf die ich meine Data Science Teams loslassen kann? Oder gibt es irgendwie einen ganz bestimmten Use Case, den ich eigentlich nur lösen muss? Und da kann man sich dann natürlich extern für Hilfe holen. Und hoffentlich in naher Zukunft wird es eben auch für viele dieser Themen vielleicht schon relativ standardisierte Lösungen geben. Also mein Gefühl ist eher, dass es in den meisten Anwendungsfällen keine komplett Ende-zu-Ende standardisierten Tools gibt, die sowas dann komplett abbilden können. Es gibt eben immer dieses Data Engineering, das man am Anfang dieser Wertschöpfungskette betreiben muss, also wo man eben die Daten für diese Tools dann eben aufbereitet und am Ende natürlich die Integration in das bestehende System, die immer ein bisschen händisch ablaufen müssen. Aber das ist, glaube ich, auch was, worauf man vielleicht im Mittelstand setzen sollte, dann eben möglichst standardisierte Lösungen zu nehmen. Denn alles komplett selbst zu bauen, wird wahrscheinlich auch schwierig sein.
Jetzt habe ich extern ja mit Beratern gleichgesetzt. Das stimmt natürlich so nicht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann mit Startups zusammenzuarbeiten. Und du bist nämlich neben deiner Professur auch in Startups drin. Ist das eine Empfehlung, die du machen würdest vielleicht? Eben vielleicht gar nicht so sehr Richtung Beratung zu schielen, sondern eher Startups zu suchen als Mittelständler. Wenn ich jetzt vielleicht gut vernetzt bin über die Digi-Hubs, die es eben gibt, auch hier in Münster, dass ich da vielleicht mir einfach jetzt je nach Use Case, Anwendungsfall, mir ein Startup suche und da die Zusammenarbeit eben aufbauen möchte?
Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wo man steht. Also wenn man als Unternehmen das Gefühl hat, wir sammeln jede Menge Daten und da muss man doch irgendwas mitmachen können, wir wissen aber nicht so richtig, wo wir starten sollen, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und einmal durch die ganzen Use Cases geht und man die dann zusammen irgendwie bewertet und dann sich die rauspickt. Und da gibt es vielleicht dann Beratungen, die das besser können. Startups sind ja typischerweise eher auf bestimmte Use Cases ausgelegt und da muss man dann ja schon wissen, was man genau braucht. Genau, das wären so meine Gedanken dazu. Das heißt, es kann beides gut sein. Ich glaube, dass eben für bestimmte Use Cases es extrem viele gute Startups gibt, die auch Mittelständlern da sehr gut weiterhelfen können. Und tatsächlich suchen Startups ja auch immer nach Unternehmen, mit denen sie so etwas auch zusammen entwickeln können. Also nicht jedes Startup hat ja direkt beim Start ihr Produkt schon fertig, sondern das entwickelt sich ja auch in der Zeit. Und da ist es, glaube ich, auch für Startups eine große Chance, eben mit Mittelständlern zusammenzuarbeiten, um das eigene Produkt marktfähig zu machen.
Ja, also eine sehr fruchtbare Win-Win-Situation kann sich dabei ergeben. Ist das etwas, wo du auch konkret Erfahrung drin hast, also in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen über deine Startups? Denn das ist natürlich noch ein Thema, das wir hier unbedingt ansprechen müssen. Du bist zwar viel beschäftigt, du hast ja selber schon gesagt, Zeit für Forschung bleibt kaum, nur in der vorlesungsfreien Zeit vielleicht, aber offensichtlich bist du noch in mehrere Startups involviert. Erzähl gerne mal, was du da genau machst.
Genau, also ich bin in zwei Startups involviert. Eines, das heißt Scalework, dort machen wir eben tatsächlich Data Science Projekte. Im Moment nicht so sehr für Mittelständler, obwohl das eigentlich auch ein Ziel wäre, das auch im Mittelstand viel zu machen, sondern tatsächlich haben wir im Moment auch ein paar größere Kunden, für die wir das machen. Und die Idee von Scalework ist, dass wir aus der Erfahrung heraus, aus unserer Erfahrung aus vielen Data Science Projekten einige Use Cases kennen und diese Use Cases versuchen möglichst zu standardisieren, also im Prinzip so eine Art Templates zu bauen, also Blaupausen für ein bestimmtes Problem. Also Stichwort Predictive Maintenance, da gibt es dann vielleicht bestimmte Formate, in denen typischerweise die Daten vorhanden sind. Dann gibt es verschiedene Dinge, die man ausprobieren kann, um eben Störungen vorherzusagen. Und wenn man jetzt eben solch ein Projekt starten würde, dann würde man ja typischerweise mit einem leeren Code-Editor starten und dann mit den Daten programmieren und sich explorativ irgendwie dem Ziel nähern und dieses Problem zu lösen. Und unser Ziel ist eben für alle möglichen Use Cases solche Standardvorgehen zu dokumentieren, sodass man diese Use Cases sehr gut auch an Freelancer vergeben kann. Das heißt, wir arbeiten selber mit sehr vielen Freelancern zusammen, die dann mithilfe der dieser Vorgaben oder dieser Kochrezepte, die wir machen, dann diese Projekte bearbeiten, sodass man möglichst effizient ist, möglichst gut Leute auf solche Projekte onboarden kann und für eine gewisse Qualität sorgen kann.
Sourced ihr da international?
Ja, genau.
Ah, okay. Also dann verstehe ich auch den Namen Scalework, also dass ihr quasi dann eine standardisierte Lösung schnell hochfahren könnt, eben auch mit der Manpower schnell eben.
Genau. Es ist trotzdem nicht so, dass wir jetzt sozusagen ein Produkt hätten. Also wir es ist jetzt nicht so, dass wir, das Produkt XY für Predictive Maintenance haben, das wir jetzt an 10 Unternehmen genau gleich einfach verkaufen könnten, sondern es ist trotzdem noch ein Projektgeschäft, aber eben ein sehr effizientes.
Quasi der Prozess dahinter, den habt ihr quasi standardisiert, aber die Projekte sind natürlich noch sehr, sehr verschieden und am Ende in Beratung.
Genau. Also wir haben tatsächlich in dem Zuge dann einige Produkte entwickelt, die bei der Kollaboration dann helfen. Also gerade wenn man eben mit Data Scientists weltweit zusammenarbeitet und auch Unternehmen und sich vielleicht nicht jeden Tag sieht. Zum Beispiel haben wir so ein kleines Tool gebaut, mit dem man über Datensätze diskutieren kann. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Slack für relationale Datenbanken. Das heißt, man hat eine Oberfläche, in der eben alle Datensätze aufgelistet werden, auch wie die miteinander verknüpft sind. Und wenn dann ein Data Scientist mit einem bestimmten Datensatz arbeitet und hat Fragen dazu, dann kann er eben dort direkt dazu Fragen stellen und man hat dann eben da so eine Kommunikation, die sich direkt auf die Daten bezieht.
Sehr spannend, da kann man jetzt aber nicht Zugriff drauf bekommen, das ist eher was, da muss man quasi dann schon ein Projekt mit euch machen.
Genau.
Ah ja, okay. Sehr spannend. Und wenn du wir sagst, wie viele stecken da drin in diesem Startup?
Wir sind zu dritt. Genau, wir haben zu dritt Scaleback gegründet. Mittlerweile haben wir noch einen vierten mit an Bord als Managing Director. Der Ulrich, der hat vorher, oder das macht er immer noch, mit Get Innotized eben ein Unternehmen gegründet, wo er IT-Dienstleistungen anbietet, also Softwareentwicklung unter anderem, und hier sehr viel mit Hochschulen und Organisationen in Afrika zusammenarbeitet und sich sozusagen dort die Talente oder die Absolventen von den besten Hochschulen dort unter seine Fittiche nimmt, die dann weiter ausbildet, zertifiziert auf verschiedenen Systemen, um dann Unternehmen in Deutschland oder auch weltweit zu helfen. Und wir haben tatsächlich zu Anfang bei Scalework sehr viele dieser, also seiner Leute dann eben genutzt für unsere Projekte. Und daher ist dann diese enge Bindung entstanden und mittlerweile arbeiten wir da eben komplett zusammen.
Okay, Afrika war das,
hattest du gesagt? Genau.
Okay, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass da neben Sprache auch eine kulturelle Barriere besteht. Das heißt, ein großer Teil eurer Arbeit oder eurer Prozesse besteht dann wahrscheinlich darin, auch zu translaten, übersetzen. Das hatten wir ja auch schon mit McKinsey, dass ihr da wahrscheinlich einen ganz, ganz großen Schwerpunkt habt. Wie übersetzt ihr dann die Freelancer, die Arbeit dieser in quasi dann die Arbeit, die benötigt wird?
Das ist Teil der Arbeit, ja, wobei es auch dort eben dann natürlich jüngere Kollegen gibt, die irgendwie junge Absolventen sind, aber auch eher seniorere Leute, die dann eben das Projektmanagement übernehmen. Also da ist zwar auch natürlich immer eine gewisse Übersetzung notwendig, aber dadurch, dass wir eben für verschiedene Use Cases schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben und solche Templates oder Vorgehensweisen dokumentiert haben, ist da viel auch schon zumindest inhaltlich darüber schon für die Leute, die dann an diesen Projekten arbeiten, klar.
Okay, ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil das sehr gut passt im Zuge von Corona. Wie siehst du da die Entwicklung? Gibt es sehr viele Projekte, die nicht weitergeführt werden? Wie ist das mit den Freelancern? Sind da jetzt noch mehr erhältlich sozusagen, weil man weiß ja auch, dass viele Freelancer jetzt auf der Suche sind nach Projekten. Da wäre sehr spannend, mal so deine quasi Insider-Kommentare zu haben.
Also tatsächlich ist es so, dass ich glaube, das geht wahrscheinlich allen Beratungen auch so, dass im Moment so ein Projektgeschäft natürlich schwierig ist, weil viele Unternehmen zunächst erstmal abwarten, wie es überhaupt weitergeht. Viele tatsächlich auch so einen Ausgabestopp haben für Externe. Und deswegen ist es tatsächlich zurzeit, gibt es da eben tatsächlich nicht so viele Projekte. Und natürlich gibt es dann eben auch viele Freelancer, die Zeit hätten, an weiteren Projekten zu arbeiten. Ich gehe aber davon aus, dass sich das jetzt so langsam, dass das alles jetzt wieder so langsam mit dem Ende des Shutdowns oder mit dem langsamen Hochfahren auch wieder relativ schnell erledigt.
So langsam normalisiert, das ist dann die Hoffnung. Genau. Das wäre dann Scalework. Und dann hattest du ja gesagt, noch ein zweites Startup, das ist dann wahrscheinlich TradeLink, ganz frisch, ne?
Genau, was wir da machen, also wir haben uns in Scalework auch eben viele verschiedene Use Cases angeschaut und immer auch mal überlegt, kann man aus einem dieser Use Cases auch ein Produkt machen. Und wir fanden die Logistik, also wir sind mal angefangen mit Baustellenlogistik, hatten dann ein bisschen weitergedacht und uns das Thema Logistik angeschaut und gesehen, dass es da unglaublich viele spannende Möglichkeiten gibt, da auch tätig zu werden. Was wir jetzt mit TradeLink machen, ist jetzt zunächst mal, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch kein, ja, da ist der Fokus noch nicht so sehr auf Data Science, sondern da geht es erstmal um die Digitalisierung von Logistikprozessen. Also man kann sich das so vorstellen, dass bei Lieferketten immer verschiedene Parteien involviert sind. Also man hat vielleicht ein Unternehmen, das verkauft etwas, ein anderes Unternehmen, das kauft etwas. Dazwischen hat man dann den Transporteur, der die Ware von A nach B liefert. Und all diese Unternehmen müssen sich ja irgendwie abstimmen. Und tatsächlich passiert das in vielen Bereichen heute einfach noch telefonisch. Und dann geht da natürlich auch schon mal was in der Kommunikation unter. Dann wird natürlich heute auch noch mit klassischen Lieferscheinen gearbeitet. Das heißt, erst wenn der LKW dann bei einem auf dem Hof steht, sieht man, was hat er eigentlich alles geladen und was bringt er uns heute. Und da bauen wir eben eine Plattform, die diese Abstimmung zwischen den Parteien, zwischen den unterschiedlichen involvierten Parteien vereinfacht. Das heißt, man hat eine Plattform, in der man oder auf der man eben alle seine Lieferungen sehen kann und auch der Status für jeden Beteiligten einsehbar ist und Änderungen nachvollzogen werden können und so weiter. Mhm. Und natürlich gibt es darauf aufbauend dann irgendwann jede Menge schöne Use Cases für Data Science, also zum Beispiel sowas wie Forecasting, dass man eben, wenn man ein Unternehmen ist, das eben viele Waren geliefert bekommt, dass man eben schon vielleicht 1, 2, 3 Wochen vorher weiß, wie viele Lieferungen habe ich eigentlich demnächst zu erwarten, wie kann ich dann meine Schichtenplanung damit optimieren. Das wären dann halt so Dinge, die dann irgendwann kommen. Also bislang ist es noch kein liegt der Schwerpunkt eben noch nicht auf Data Science, sondern eher auf Digitalisierung. Aber wie eben schon gesagt, wenn Prozesse digitalisiert sind, dann kann man eben auch mit den Daten viele, viele Dinge machen.
Und ihr habt da schon den Product-Market-Fit jetzt oder ist das noch wirklich quasi noch eine Idee und ein bisschen schon gebaut? Vielleicht kannst du das mal kommentieren.
Wir haben schon die Grundsteine gelegt und so eine Plattform, die tatsächlich online ist und es gibt auch schon ein paar Kunden, die damit heute arbeiten.
Okay, die kannst du wahrscheinlich nicht alle erwähnen, aber wir haben ja zum Beispiel hier direkt in der Nähe Fiege. Sind die interessiert vielleicht?
Das weiß ich nicht. Wenn die interessiert wären, wäre natürlich schön. Genau, bisher sind das eher nicht direkt Logistikunternehmen, sondern eher eben Unternehmen, die andere Logistikunternehmen nutzen.
Okay, sehr spannend. Und das könnte man jetzt auch nicht abbilden über ein Slack-Plugin oder so, ne? Das wäre jetzt zu naiv gedacht. Das ist halt schon, die Plattform bietet da schon mehr, das ist die Idee dabei.
Genau, ja. Also wie gesagt, es gibt natürlich so Grundfunktionalität wie ein Kalender. Ich habe halt einen Kalender, da steht drin, wann kommen welche Lieferungen an. Aber es werden eben nicht nur solche Daten verwaltet, sondern man muss sich das auch vorstellen, bei so einem Lager, da gibt es, es gibt ja nicht den einen Anlieferpunkt für Waren, sondern es gibt irgendwie eine große Lagerhalle und an allen Seiten können da diese LKWs andocken und diese ganzen Prozesse auf dem Hof, muss man natürlich auch irgendwie abbilden und dann natürlich auch das Kommissionieren und so weiter. Also da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter und all das, bildet die Plattform heute noch nicht ab, aber soll sie dann irgendwann abbilden.
Okay, sehr spannend. Da müssen wir, glaube ich, nochmal zusammenkommen. Da kannst du erzählen, was TradeLink im Datenwertschöpfungsbereich denn jetzt macht.
Gerne.
Da geben sie natürlich auch Synergien, ne? Das ist ja ganz klar. Gerade in der Fachschule ist die Praxis ganz wichtig und dann kannst du quasi direkt das mit reinnehmen in die Lehre und in den Transfer.
Genau, also tatsächlich ist es so, dass die Zeit bei McKinsey wirklich jetzt für diese Lehrtätigkeit extrem hilfreich war, einfach vor allem man eben in so einer Beratung ja in unglaublich viele Unternehmen reinschauen kann. Ich war ja ungefähr 7 Jahre dort. Ich kann gar nicht aufzählen, wie viele Projekte ich gemacht habe, wie viele unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Industrien ich gesehen habe. Also da gewinnt man natürlich unglaublich an Erfahrung. Und daher kann ich auch sehr viel aus der Praxis erzählen. Allerdings würde ich schon gerne noch ein bisschen am Ball bleiben. Also ich will halt nicht in 20 Jahren, wenn ich dann im Hörsaal stehe, immer noch die alten Geschichten immer wieder aufkochen, sondern möchte tatsächlich auch aktiv sein und weiter an Use Cases arbeiten und solche datengetriebenen Geschäftsmodelle mir anschauen. Und das ist also für mich persönlich natürlich spannend, aber auch dann, glaube ich, für meine Lehre sehr hilfreich, wenn ich da eben aktuelle Beispiele, aktuelle Erfahrungen mit reinbringen kann.
Das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil wirklich einer Fachhochschule im Vergleich zu einer Universität, ne?
Genau, also Praxis ist da schon sehr relevant. Was auch wirklich gang und gäbe ist, dass auch mal Unternehmen mit in die Vorlesung kommen, also auch Unternehmen, mit denen ich mal hier und da kooperiere, die dann auch mal was aus der Praxis erzählen. Das ist sehr wichtig, gerade in der Fachhochschule, weil wir schon sehr praxisnah arbeiten.
Okay, ja, Michael, wir sind jetzt eigentlich schon mit der Zeit durch. Ich würde gerne noch mit einer letzten Frage hier schließen, die so ein bisschen jetzt vorausschaut in die nächsten Jahre. Denn du hast in einem Interview gesagt, jetzt für die IHK Nordwestfalen, dass wir vor einer Datenexplosion stehen. Jetzt mal provokant gefragt, haben wir die nicht schon gehabt oder siehst du noch deutlich mehr kommen?
Ja, also ehrlicherweise glaube ich, wir sind sogar mittendrin. Tatsächlich ist es ja so, dass, man muss sich ja fragen, wo entstehen eigentlich die meisten Daten? Und natürlich fallen einem dazu erst immer Social Media ein, alle möglichen Katzenvideos, die bei YouTube hochgeladen werden und so weiter. Natürlich sind das irgendwie Riesendatenmengen, die da angesammelt worden sind. Ich glaube, dass ein großer nächster Treiber wirklich IoT bzw. Internet of Things sein wird. Also dass jedes Gerät mit unfassbar vielen Sensoren ausgestattet ist und diese Daten wirklich gespeichert werden, um damit dann später irgendwelche schlauen Sachen zu machen. Ich glaube, das wird nochmal dazu führen, dass eine Unmenge an Daten dazukommt zu der schon großen Datenmenge, die wir heute speichern.
Okay.
Ich habe tatsächlich aber auch neulich mal so einen interessanten Artikel gelesen, wo gesagt wurde, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich Datenspeicher so teuer wird, dass man eben nicht mehr alles beliebig abspeichern kann. Da gab es so eine Modellrechnung, wenn sozusagen das Wachstum der gespeicherten Daten, wie wir es jetzt haben, also es ist ja noch exponentiell, wenn das so weitergeht, und ich glaube, jetzt mit Corona haben wir alle verstanden, wie exponentielles Wachstum funktioniert, dass in, ich glaube, 100 oder 150 Jahren wir sozusagen so viel Daten speichern müssten, dass selbst wenn jedes Atom im Universum ein Bit repräsentiert, dass wir dann nicht mehr genügend Speicherplatz hätten.
Das ist natürlich eine sehr fundamentale Limitierung.
Genau.
Okay, ja, sehr spannend. Okay, dann verstehe ich, was du damit meinst. Also vor allem IoT und letztlich dann eine Datenexplosion in der Industrie. Das ist halt das, was du da im Hinterkopf hast, wirklich.
Genau.
Okay, Michael, wir sind durch. Ich bedanke mich und alles Gute.
Vielen Dank, ebenfalls.
Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao.